ARD Sounds.
Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in ARD Sounds.
Wann und in welchen Situationen schreiben Sie denn noch mit Hand?
Tatsächlich nur noch sehr selten. Es fällt mir extrem schwer.
Man merkt auch einfach, dass handschriftlich Schreiben, wenn man keine Autokorrektur hat, ein bisschen anderes Schreiben ist, weil man doch mal gewisse Worte einfach nimmer auf die Reihe kriegt.
Leute haben früher so Liebesbriefe und so alles geschrieben und das hat halt gar kein Gefühl mehr mit der Digitalisierung, sage ich mal.
Ich schreibe meine Einkaufszettel mit Hand, ich schreibe Briefe mit Hand und alles, was persönlich für mich ist, uns rechtlich am PC.
Also ich habe mir wirklich angewöhnt, so ein Journal zu schreiben, jeden Tag meine Gedanken.
Also man sagt ja, an der Handschrift kann man Charakter erkennen, aber ich habe keine schöne Handschrift und ich glaube, ich bin kein schlechter Mensch.
Handschriften, sie sind überall zu finden. Auf Einkaufszetteln, To-Do-Listen, in Schulheften, Tagebüchern, persönlichen Briefen, auf Postkarten und Alltagskritzeleien. Sind sie also alltäglich und belanglos? Nur auf den ersten Blick, denn Handschrift trägt Geheimnisse, die man als Schreiber manchmal selbst nicht ahnt. Versteckte Botschaften, die nicht in Worten stecken, sondern in der Art und Weise, wie sie auf das Papier gebracht wurden. Entschlüsseln können diese versteckten Botschaften nur Experten. Keine Detektive, sondern Graphologen. Eine davon ist Katharina Rehm aus Stuttgart. Seit mehr als 25 Jahren analysiert die geprüfte Graphologin verschiedenste Handschriften.
Anhand der Schrift erkenne ich das Wesen des Menschen. Mit einem Blick, mit einer Untersuchung kann man den Menschen total gut beschreiben nach seinen Neigungen und seinen Charaktereigenschaften.
Und wie soll das gehen? Was kann meine eher unscheinbare Handschrift schon über mich verraten? Ich möchte es herausfinden. Ich wage den Versuch und sende Katharina Rehm einen handgeschriebenen Brief. Dann, ein paar Tage später, folgt die Stunde der Wahrheit. Ich sitze im Büro der Graphologin.
Ich gestehe, ich bin sehr neugierig. Ich habe sogar ein bisschen Angst. Was kommt denn jetzt?
Das verstehe ich auch ganz und gar, dass man da eine gewisse Hemmung hat. Und das erlebe ich auch im privaten Bereich, wenn ich dann sage, ah, ich bin Graphologin. Oh, ich kann dir ja gar nicht schreiben. Das ist ja, du bist doch ein netter Mensch. Ich verstehe mich mit dir. Du kommst gut im Leben klar. Was fürchtest du? Aber viele fürchten.
Dann bin ich schon mal nicht allein. In ihrem Gutachten über mich hat Katharina Rehm eine Menge notiert. 3 Seiten voller Bemerkungen über meinen nur einseitigen Brief.
Ja, zunächst ist mir aufgefallen, dass es eben vorwiegend Druckschrift ist. Und was mir auffiel, ist, dass die Aufteilung auf dem Blatt sehr locker und souverän ist. Die Schrift, die ist von oben bis unten so wie aus einem Guss, ohne dass sie langweilig ist. Das nennt man ausgewogen einheitlich und es ist so ein Selbstvertrauen. Und wenn ich jetzt aber ins Detail gehe.
Das macht die Graphologin ziemlich systematisch. Meine Schrift untersucht sie nach vielen Kriterien. Größe, Form, Neigung und Abstände der Buchstaben. Bei der Analyse zählt nämlich nicht, was geschrieben wurde, sondern wie.
Wie ist die Regelmäßigkeit der Lage? Wie ist die Variationsbreite der Buchstaben? Wie rund sind die Buchstaben? Schwankt die Größe des Mittelbandes? Die Zeile? Wie ist der Abstand der Wörter? Es ist jetzt ein buntes Potpourri.
All das soll Auskunft über meine Charaktereigenschaften geben. Und die sollen dann, wie ganz viele Puzzleteile, ein stimmiges Bild von mir ergeben. Nun, ich bin gespannt.
Die Buchstabenbreite, die ist eher ein bisschen weiter, als es sein muss. Und diese Weite steht für Offenheit, für Beweglichkeit, für Unmittelbarkeit. Jetzt zur Lage. Die schwankt, wenn ich so ein kleines H sehe, das ist ein bisschen nach links. Wenn ich jetzt das andere H sehe, das ist wieder aufrecht. Und dieses Schwanken, das ist eine gewisse Selbstkontrolle oder ein bisschen auch eine Unsicherheit, aber auch eine Natürlichkeit, weil es gibt Leute, die sind absolut nach rechts oder ganz gerade, die sind nicht natürlich, die sind ein bisschen so gestylt, tough.
Offen, nahbar und ab und zu mal unsicher. Das verraten also meine Buchstaben. Und sonst?
Dann der Druck der Schrift. Und hier sehe ich, das ist nicht massiv gedrückt, aber doch stark. Und es ist eine Einsatzfreude, Energie, auch eine Belastbarkeit.
Bisher schon mal ganz stimmig.
Dann betrachte ich, wie regelmäßig ist die Schrift. Regelmäßig heißt, da gibt es eine Zeile. Ist die gerade oder steigt die an? Wie ist die Schrifthöhe? Wechselt es oder ist es immer gleich? In Ihrem Fall ist die Schrift eher unregelmäßig, wobei sie durchaus geordnet wirkt durch diese gute Aufteilung, aber Lage und Breite und alles schwankt ein bisschen. Und das ist Emotionalität, wenn sie unregelmäßig ist. Das ist Individualität, das ist auch ein Stück weit Widersprüchlichkeit, das ist in gewissem Maßen Lebendigkeit, Freiheitsdrang oder so etwas.
Freiheitsdrang, Punktlandung, das unterschreibe ich sofort. Als Freigeist folge ich meinen Gefühlen, aber ich mag auch Ordnung. Und siehe da?
Die Unterlängen, die sind nicht so ausgeprägt, dass sie in die untere Zeile reinragen. Bei manchen Leuten, da gehen die Gs oder die Ps so nach unten, dass die anderen Buchstaben anpieksen. Da ist genügend Distanz. Und wenn ich das so ansehe, da komme ich auf geistiges Ordnungsprinzip, Übersichtsbedürfnis, Klarheit, Sinn für Systematik.
Das stimmt. Die Mischung aus Kreativität und Struktur hilft mir auch bei der Arbeit. Zum Beispiel, wenn ich aus einem Berg an Informationen einen Beitrag stricken muss. Und dann folgt für mich eine Überraschung. Ein Detail, das viele von mir nicht wissen.
Trotz diesen Dingen, die nach außen gehen, ist die Schrift introvertiert. Introvertiert heißt ein Stück weit zurückhaltend, aufmerksam, beobachtend, nicht unbedingt die große Show suchend.
Wow, ich bin baff. Diese Seite erkennen selbst meine Freunde oft erst nach Jahren an mir. Nach einer Weile kommt das Resümee einer langen Analyse.
Sie sind sensibel, sie sind klug, kein 0815-Typ.
Klar, sowas hört man natürlich immer gern. Damit kann ich leben. Mein Selbstversuch hat sich gelohnt. Aber wer wendet sich sonst an einen Graphologen? Und wofür überhaupt? Zum Beispiel zur Orientierung im Leben. Passt der Beruf oder der Studiengang zu mir? Welche Potenziale schlummern vielleicht in mir? Oder um seine Mitmenschen besser zu verstehen. Was verrät die Handschrift über meine Partnerin oder meinen Partner? Kann ich mit meinem Bekannten auch ein Business aufziehen? Immer wieder landen bei Katharina Rehm auch solche Anfragen.
Manch einer findet beim Aufräumen, Umziehen Schriften vom Opa oder Oma oder so und sagt, wow, das hat der geschrieben und so, was war denn das für ein Typ?
Früher haben auch Unternehmen Katharina Rehm um Hilfe bei der Bewerberauswahl gebeten. Welche Kandidatin, welcher Kandidat passt am besten auf die offene Stelle? In Deutschland hat die Graphologie im beruflichen Kontext ihren Stellenwert im Lauf der Zeit verloren. In den Nachbarländern Österreich, Belgien, Frankreich und der Schweiz spielt sie noch eine größere Rolle. Im Alltag wird Graphologie häufig mit dem Schriftvergleich in der Kriminalistik verwechselt. Dort geht es vor allem darum, Fälschungen von Unterschriften und Testamenten zu identifizieren.
Das könnte man vergleichen mit dem Unterschied zwischen Astrologie und Astronomie. Also beide gucken in die Sterne, aber mit einer unterschiedlichen Zielsetzung und sie kommen zu unterschiedlichen Ergebnissen.
Sagt Holger Sonntag. Er ist Psychologe und Sachverständiger für forensische Schriftuntersuchungen beim Bayerischen Landeskriminalamt in München. Seinen Beruf grenzt er von der Graphologie klar ab.
Wir versuchen herauszufinden, wer etwas geschrieben hat. Ob etwas gefälscht ist oder echt zum Beispiel, bei Testamenten, echtes Testament, gefälschtes Testament oder bei bestimmten anderen Schreiben, wie zum Beispiel Erpresserbriefe, Beleidigungsschreiben, wer hat es geschrieben? War das jetzt Herr XY oder Frau so und so? Ja, das ist die Frage, die wir klären und wir machen keine Persönlichkeitsdiagnostik.
Die Herangehensweise bei der Analyse im Schriftvergleich ist zunächst ähnlich wie in der Graphologie.
Und wir betrachten auch so die Strichbeschaffenheit, zum Beispiel die Größe, die absolute Größe der Schrift, die Proportionen, die Schriftneigung, die Weite, Breite der Buchstaben.
Dann folgt die Feinarbeit.
Wir nennen das immer Erbsenzählerei, ja. Also das ist wirklich das, was wir dann betreiben. Wir gucken uns jedes Fitzelchen an, ja. Jede Einleitung eines Buchstaben und eines Striches und jede Ausleitung. Die I-Punkte beispielsweise. Ob es wirklich Punkte sind oder Striche. Ob der Strich von links nach rechts geht oder von umgekehrt, ja. Oder ob es Häkchen sind.
Wäre es dann nicht sinnvoll, beide Bereiche, sprich Schriftvergleich und Graphologie, auch bei Kriminalfällen zu kombinieren? Nein, sagt Holger Sonntag, denn wissenschaftlich ist Graphologie umstritten.
Im Bereich Schriftpsychologie waren sehr wohl irgendwann mal in den 50er, 60er, vielleicht auch noch bis in die 70er Jahre hinein durchaus Psychologen beschäftigt und haben dann entsprechende Untersuchungen gemacht und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass die Graphologie leider psychologisch, wissenschaftlich betrachtet nicht valide ist. Das heißt, es gibt keinen belastbaren Zusammenhang zwischen der Handschrift und den wesentlichen Persönlichkeitseigenschaften, die man jetzt dann betrachtet in der Psychologie.
Aber Moment mal, ich kenne es doch aus so vielen Filmen. Wenn Kriminalisten aus der Handschrift herauslesen, dass der Absender eines Drohschreibens zum Beispiel ein gefährlicher Psychopath ist.
Man kann niemals eine 1-zu-1-Zuordnung treffen von irgendeinem Schriftbild auf irgendeine psychopathologische Geschichte, auf irgendeine Diagnose oder sonst etwas. Das wird nicht gemacht. In Filmen ist das immer sehr schön zu sehen, ja, aber in der Fallpraxis hier bei uns spielt das überhaupt keine Rolle. Andererseits, was wir hier in Bayern durchaus machen, ist, wenn wir ein Anonymschreiben haben und die Ermittler draußen wollen wissen, ist das jetzt eine Frau? Oder ein Mann, der da geschrieben hat, ja, wie alt ungefähr, mit der linken oder rechten Hand geschrieben und wo hat diese Person schreiben gelernt. Ja, das sind so Dinge, die kann man tatsächlich anhand der Schrift auslesen, ja, zumindest mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit.
In richtig krassen Fällen, wie zum Beispiel bei Tötungsdelikten, kann der Schriftvergleich entscheidend sein.
Da wurde mal jemand mit einer Tüte über dem Kopf aufgefunden. Der hatte einige Substanzen im Blut, wie man später festgestellt hat bei der Obduktion. Und da war die Frage, hat er sich wirklich suizidiert? Und da gab es ein kleines Schriftstück von ihm, das quasi als Abschiedsbrief galt. Ja. Und da konnte ich tatsächlich feststellen, dass es von dem selbst herrührt. Und da war dann eben auch was zu sehen, was dann mit der Schrift passiert, wenn die Medikamente, die er eingenommen hatte, so langsam wirken. Also man konnte an der Schrift erkennen, wie er sozusagen eingeschlafen ist.
In seiner Arbeit sieht Holger Sonntag eine große Verantwortung.
Wir können dazu beitragen, dass jemand verurteilt wird, weil wir den Nachweis erbringen, der hat das geschrieben. Wir können aber auch Leute aus der ganzen Geschichte in Anführungszeichen raushauen, wenn wir sagen, nein, also ja, dieses Schriftstück ist nicht von der Person, die hier auf der Anklagebank sitzt. Ja. Wir tragen eben wirklich zur Wahrheitsfindung bei und das macht eben das Arbeiten hier auch so wertvoll.
So empfindet auch Katharina Rehm, auch wenn sie einen anderen Ansatz hat.
Ich denke, die Graphologie wird angefeindet, weil man nicht glauben kann, was sie kann. Aber sie kann so viel. Zunächst denkt man, das kann es gar nicht geben. Das ist Zauberei, das ist Unsinn, das gibt's nicht. Aber man muss es erleben.
Und ich will noch mehr erleben. Von meinem graphologischen Gutachten bin ich beeindruckt. Doch wie ist es mit anderen Schriften? Ich habe einen Test vorbereitet. Ich lege der Graphologin Briefe historischer Persönlichkeiten vor und verdecke den Absender. Kann Katharina Rehm die Personen anhand der Schrift gut beschreiben?
Kennen Sie die Schrift?
Nö, im Moment so, wie ich sie sehe, kenne ich die Schrift nicht. Ist es eine Frau oder Mann?
An der Schrift lässt sich übrigens nicht eindeutig das Geschlecht erkennen. Denn obwohl statistisch gesehen Frauen eher rund und größer und Männer eher spitz und kleiner schreiben, gibt es keine speziellen Frauen- oder Männerschriften, nur Wesensmerkmale. In dem Fall gehört die Schrift einem Mann. Das verrate ich der Graphologin.
Diese Schrift ist sehr eigenständig originell, also irgendwie Schriftsteller oder Maler oder irgend so etwas, weil es gibt Formen da drin, die sind so gestylt, aber irgendwo passen sie zu der Schrift und nicht unbedingt jetzt irgendwo ein Industriearbeiter oder Ingenieur. Er ist Ästhet, er kann sich gut darstellen. Jetzt sagen Sie es, wer es ist.
Sie haben komplett ins Schwarze getroffen. Das ist die Schrift von Franz Kafka, dem Schriftsteller.
Das gleiche Spiel bei dem Brief einer Frau.
Diese Schrift ist sehr karg. Was mir auffällt, ist diese großen Unterlängen. Diese Unterlängen, die besagen, dass sie einfach wirken will. Sie will auch sich einmischen in die Gesellschaft. Sie ist verantwortlich für irgendwas. Und sie denkt blitzschnell, weil sie auch so vereinfacht, aber so unendlich klug vereinfacht, dass man es einwandfrei lesen kann. Und das ist ein Zeichen von Intelligenz.
Oh wow, also passt auch diese Schrift zu einer Aktivistin, wie es Clara Zetkin war?
Ja, also so auf alle Fälle. Und wahrscheinlich war sie radikal, weil wenn man was bewegen muss, muss man übertreiben.
Hinter diesem Know-how steckt viel Übung. 8 Jahre lang hat die Stuttgarterin neben ihrem Hauptberuf als Lehrerin beim Verein Deutscher Graphologen die Ausbildung gemacht. Besondere Aufmerksamkeit widmet Katharina Rehm der Unterschrift ihrer Kunden. Die soll nämlich zeigen, wie man gesehen werden möchte, während die normale Schrift abbildet, wie man im Alltag wirklich kommuniziert. Sind Unterschrift und Textschrift ähnlich, so ist der Mensch laut Graphologie authentisch und im Einklang mit sich und seiner Umwelt. Große Unterschiede können dagegen auf eine Diskrepanz hindeuten.
Wenn Unterschrift und Schrift wirklich auseinandergehen, kann durchaus sein, dass man im Leben irgendwann mal das Bedürfnis hat, irgendwie auszubrechen oder so etwas. Und da fragt man sich, wie dieser Mensch im Alltag dann eben funktioniert, weil er eigentlich gerne irgendwie groß sein will oder irgendwie anders sein will als im Alltag. Und das kann zu Spannungen führen, in sich selber und natürlich auch gegenüber anderen.
So ist jede Handschrift ein Unikat. Laut Graphologie ein Abbild unseres Wesens. Laut Medizin rückblickend sogar ein Indiz für manche Krankheiten.
Wenn ich die Geschichte des Patienten, seine Historie, seine Anamnese ernst nehme, dann beginnen Krankheiten mit solchen kleinen Veränderungen. Also der Parkinson beginnt damit, dass auf einmal die Schrift klein wird. Und alle denken, warum? Warum schreibt er auf einmal so klein? So die Bögen, die früher einen Schwung hatten, haben den Schwung eben nicht mehr. Es ist eben so tief in unserer Person verankert, dass Veränderungen von uns eben auch in der Schrift sichtbar sind.
Sagt der Neurologe Florian Heinen. Als Professor für Neuropädiatrie am Klinikum der Ludwig-Maximilians-Universität in München beschäftigt er sich viel mit der motorischen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. Die Schrift ist einzigartig, verändert sich aber mit uns. In der Grundschule lernen wir teils mühsam eine einheitliche Schrift. Individualität in der Handschrift entwickelt sich dann erst im Lauf der Zeit. Meist ab der Pubertät, wenn junge Menschen auch ein Gespür für ihren eigenen Stil bekommen. Gute oder schlechte Handschriften gibt es laut Graphologin nicht. Selbst die unleserliche Sauklaue hat eine Geschichte.
Eine Sauklaue hat eine gewisse Biografie. Wenn jemand nie gelernt hat, mit Messer und Gabel zu essen und dann sollte er auf einmal mit Messer und Gabel essen, das wird ein bisschen schwierig. Und das ist doch kein schlechter Mensch. Dem hat man es einfach nicht in jungen Jahren beigebracht.
Umso wichtiger sei es deshalb, das Schreiben mit Hand in der Grundschule zu verinnerlichen, so der Facharzt Florian Heinen.
Die Hand begreift, weil das Begreifen abstrakt heißt, ich habe kapiert, worum es geht, aber Begreifen heißt auch motorisch, ich habe eben etwas in der Hand gehabt, ich habe es mit der Hand exploriert, ich habe mit der Hand verstanden, was ist das eigentlich? Und wenn ich das einmal habe, dann geht es in Anführungsstrichen wie von selbst. Wenn ich heute einen Brief schreibe, denke ich ja nicht drüber nach, wie geht das mit dem Schreiben, sondern das Schreiben läuft, es hat einen Flow.
Erst mit dem Flow können sich Menschen beim Schreiben bewusst auf den Inhalt konzentrieren und auch besser lernen.
Das Schreiben ist eine wunderbare Kompetenz, um Dinge schrittweise, langsam, Wort für Wort, Satz für Satz in unser Gehirn zu bekommen. Und wenn es wirklich um wichtige Dinge geht, der Abschätzung, der Überlegung, der Entscheidung, dann brauchen wir das langsame Denken. Ohne das langsame Denken verflachen wir.
Debatten im Bildungswesen, ob Kinder an Grundschulen überhaupt noch die verbundene Schreibschrift lernen sollten, spalten die Bundesländer. Die einen pochen darauf, die anderen wollen sie abschaffen. Doch sind diese Debatten in einem zunehmend digitalen Alltag überhaupt noch aktuell? Wenn Handschrift immer mehr vom Tippen abgelöst wird? Die neurologische Sicht darauf?
Um eben genau dieses Gleichgewicht zu einer zunehmend digitalisierten Welt zu halten, sagen wir entwicklungsneurologisch ganz klar, um Himmels willen die Schriftsprache nicht nur erhalten, sondern betonen. Das muss im Bildungssystem stark sein. Und wir müssen alles tun, dass es stärker wird, als es jetzt ist.
Doch jetzt mal Hand aufs Herz. Würde uns die Handschrift im Zeitalter von Smartphone, Tablet und Computer überhaupt fehlen?
Wenn man die Hand bewegt, ist es ein bisschen anders, als wenn man tippt. Ich finde, Tippen ist so flüchtig und das ist so ein bisschen nachhaltiger. Da kann ich nochmal drüber nachdenken, jetzt nochmal durchlesen.
Man bekommt ja eigentlich kaum mehr Post, sondern nur noch Rechnungen in Briefkasten. Und man freut sich wirklich, wenn jemand einen lieben Brief an einen schreibt.
Und ich finde es auch wichtig, dass man es noch lernt. Weil die Handschrift wahrscheinlich das Medium ist, das am längsten von allen Medien, die es auf der Welt gibt, existiert. Da hält keine CD-ROM, keine Cloud mit.
Wenn das Handy irgendwann mal weggeht, dann bleiben keine Erinnerungen mehr. Was werden dann halt unsere Quellen sein, frage ich mich so.
Das heißt, die Schrift also weiterhin in eigenen Händen behalten?
Jetzt hat mal die Menschheit über Jahrhunderte ihre Fortschritte mit dieser Kulturtechnik gemacht. Jetzt seid doch nicht so dumm und gebt die in einem Jahrzehnt für irgendwas auf. Bitte nicht.
Ohne die Handschrift wäre die Welt also ein Stück ärmer. So auch die Graphologin Katharina Rehm.
Also wenn Handschrift weg wäre, da geht ganz viel Menschliches weg.
Es lohnt sich also, Stift und Papier öfter herauszuholen, um das Gehirn zu trainieren, sich etwas besser zu merken und auch um Spuren zu hinterlassen. Einzigartig, gefühlvoll und bleibend.
Olga Henig hat uns auf eine Reise durch die Graphologie mitgenommen und ihre Erfahrungen geteilt. Radio Wissen hat zahlreiche weitere Beiträge aus dem breiten Themenfeld der Psychologie zu bieten. Die findet ihr gebündelt in dem BRSWR Psychologie Podcast »Wie wir ticken« in ARD Sounds. Wenn ihr noch mehr über das Thema Handschrift erfahren möchtet, wir haben einige weiterführende Linktipps in den Shownotes zusammengestellt. Viel Vergnügen beim Stöbern!